Die Lesung heute ist aus dem 1. Korinther, Kapitel 2, die Verse 14 bis Kapitel 3 bis Vers 9. Der Predigttext ist ab Kapitel 3, Vers 1 und wir lesen noch einen Teil des vorangegangenen Abschnitts aus letzter Woche, um den Zusammenhang mit zu verstehen. Lasst uns noch kurz beten. Himmlischer Vater, wir bitten dich nun, dass wir deine Worte hören, dass dein Wort lebendig wird. Wir bitten dich, dass wir es so hören, wie es dir gefällt. In Jesu Namen. Amen. Kapitel 2, Vers 14 aus dem 1. Korintherbrief. Ein Mensch, der Gottes Geist nicht hat, lehnt ab, was von Gottes Geist kommt. Er hält es für Unsinn und ist nicht in der Lage, es zu verstehen, weil ihm ohne den Geist Gottes das nötige Urteilsvermögen fehlt. Wer hingegen den Geist Gottes hat, ist imstande, über alle diese Dinge angemessen zu urteilen, während er selbst von niemand, der Gottes Geist nicht hat, zutreffend beurteilt werden kann. Es heißt ja in der Schrift, wer hat jemals die Gedanken des Herrn ergründet? Wer wäre je imstande, ihn zu belehren? Wir jedoch haben den Geist Christi bekommen, sodass uns seine Gedanken nicht verborgen sind. Allerdings konnte ich mit euch, liebe Geschwister, nicht wie mit geistlich reifen Menschen reden. Ihr habt euch von den Vorstellungen und Wünschen eurer eigenen Natur bestimmen lassen, sodass ihr euch, was euren Glauben an Christus betrifft, wie unmündige Kinder verhalten habt. Milch habe ich euch gegeben, keine feste Nahrung, weil ihr die noch nicht vertragen konntet. Selbst heute könnt ihr sie noch nicht vertragen, denn ihr lasst euch immer noch von eurer eigenen Natur bestimmen. Oder wird euer Leben etwa vom Geist Gottes regiert, solange noch Rivalität und Streit unter euch herrschen? Beweist ein solches Verhalten nicht vielmehr, dass ihr euch nach dem richtet, was unter den Menschen üblich ist? Der eine sagt, ich bin Anhänger von Paulus, der andere, ich von Apollos. So reden Menschen, die Gott nicht kennen. Wer ist denn Apollos und wer ist Paulus? Diener sind wir, durch die ihr zum Glauben gekommen seid. Und jeder von uns hat das getan, was der Herr ihm aufgetragen hat. Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen. Gott aber hat das Wachstum geschenkt. Auf wen kommt es denn nun an? Doch nicht auf den, der pflanzt oder auf den, der begießt, sondern auf den, der das Wachstum schenkt, auf Gott. Und was ist mit dem, der pflanzt und mit dem, der begießt? Ihre Aufgaben, so unterschiedlich sie sind, dienen demselben Ziel. Und beide werden von Gott ihren Lohn bekommen, den Lohn, der ihrem persönlichen Einsatz entspricht. Es ist also Gottes Werk, an dem wir miteinander arbeiten. Und ihr seid Gottes Ackerfeld, ihr seid Gottes Bauwerk. Worte des lebendigen Gottes. Dank sei Gott, dem Herrn.
Ja, ich möchte mit euch heute über folgende Frage nachdenken. Welche Rolle spielen eigentlich christliche Leiter? Das ist das Thema, das über dieser Predigt steht. Welche Rolle spielen eigentlich christliche Leiter? Aber bevor ich zu unserem Predigttext komme, möchte ich euch eine kleine Begebenheit schildern. Und zwar war vor etwa 1,5 Jahren, waren meine Frau Katja und ich in New York City. Der Besuch der Stadt war Teil unseres Urlaubs und in dieser Zeit fiel auch ein Sonntag. Und so nutzten wir die Gelegenheit, dass wir einmal in die Gemeinde von Tim Keller gehen konnten. Vielleicht gibt es einige unter euch, die ihn nicht kennen. Tim Keller ist Pastor der Redeemer Presbyterian Church, die er 1989 mitten in Manhattan gegründet hat. Mittlerweile hat diese Kirche mehr als 5000 Besucher. Keller hat dabei mitgeholfen, über 100 Gemeinden in der Region um New York zu gründen. Er zählt mittlerweile zu den bekanntesten Pastoren Amerikas, ist als Konferenzsprecher sehr gefragt und hat auch sehr viele Bücher geschrieben, von denen es einige sogar bis auf die Bestsellerliste der New York Times geschafft haben. Diesen Pastor wollten wir sehen und hören. Und dann hatten wir natürlich geschaut, okay, wo müssen wir hin in Manhattan? Wo liegt denn die Kirche? Und dann stellten wir fest, dass Redeemer mittlerweile 3 Standorte hat. Okay, also informierten wir uns, wo denn Tim Keller an jedem Sonntag predigen würde. Also gingen wir auf die Website und versuchten das zu erkunden, aber wir fanden leider keine Information. Schaute in den Gemeindekalender, aber keine Information, welcher Pastor an welchem Standort denn predigen würde. Das ist eigentlich sehr seltsam. Will sich Tim Keller verstecken? Er, der erfolgreiche Pastor, durch dessen Dienst viele Menschen zum Glauben gekommen sind. Wieso verhält er sich so? Doch wir fanden dann auch heraus, dass das Ganze Gründe hatte. Diese Regelung ist gedacht eigentlich für Leute wie wir. Für Leute wie wir, die aber im Unterschied zu uns jetzt nicht nur einmal kommen, sondern regelmäßig in die Gemeinde gehen, aber dann immer dorthin, wo Tim Keller predigt. Mit dieser Regelung soll verhindert werden, dass sich in der Gemeinde eine Art Fanclub um Tim Keller herausbildet. Ein Fanclub von Menschen, die begeistert sind von seiner Person, die diesen begabten Pastor hören wollen, dessen erfolgreiches Werk so viel Segen bringt. Diese Begebenheit, an die muss ich denken, als ich so in der Vorbereitung unseres Predigttextes war. Und diese Begebenheit führt uns mitten in die Gemeinde auch von Korinth. Denn auch dort gibt es Fanclubs. Der eine sagt, ich bin Anhänger von Paulus. Der andere, ich von Apollos. Für die Korinther sind beide wie Superstars. Einer besser als der andere. Und wer am erfolgreichsten zu sein scheint, na den versammelt man sich. Und so kommt es in der Gemeinde von Korinth zur Bildung von Gruppen, die sich an der Ausrichtung von bestimmten Leitern festmachen. An Paulus, an Apollos oder an wen auch immer. Und ich bin mir jetzt sicher, dass es viele unter uns gibt, die über dieses Denken der Korinther einfach nur schmunzeln können. Liebe Korinther, ist das euer Ernst? Ich glaube, wir möchten Ihnen vielleicht zurufen, zum Beispiel, hey, ihr gehört doch alle zu Christus. Ihr seid in erster Linie Anhänger von Jesus Christus. Richtet euch alle gemeinsam an Jesus Christus aus. Darauf kommt es an. Und ich glaube, gerade weil es uns schwerfällt, dieses Verhalten der Korinther nachzuvollziehen, sollten wir an dieser Stelle mal versuchen, sie zu verstehen. Warum sind ihnen Paulus und Apollos so wichtig? Warum identifizieren sich gerade die Korinther so stark mit diesen beiden, dass es in der Gemeinde sogar zu Rivalität und Streit kommt? Vers 2. Die Apostelgeschichte, die gibt uns einige Hintergrundinformationen, die uns dabei helfen, welche Bedeutung Paulus und Apollos für die Gemeinde in Korinth hatten. Und ich möchte, dass wir unseren Predigttext für einen Moment mal zurückstellen und uns stattdessen Apostelgeschichte 18 widmen. Die Bibeln wurden hoffentlich ausgeteilt. Ich bitte euch, einmal mit mir zusammen Apostelgeschichte 18 aufzuschlagen. Apostelgeschichte, das Kapitel 18. Die Situation ist ganz einfach. Paulus befindet sich auf Mission. Er kommt in die Stadt Korinth und verkündigt dort das Evangelium. Und ich lese uns nun einfach mal die Verse 8 bis 11. Und ihr achtet einmal darauf, was wir über Paulus und sein Wirken unter den Korinthern erfahren. Vers 8. Auch viele andere Korinther, die Gottes Botschaft hörten, glaubten und ließen sich taufen. In einer nächtlichen Vision sagte der Herr zu Paulus, du brauchst dich nicht zu fürchten. Verkünde das Evangelium und lass dich durch nichts zum Schweigen bringen. Ich selbst bin bei dir und niemand, der dich angreift, kann dir etwas anhaben. Denn mir gehört ein großes Volk in dieser Stadt. So kam es, dass Paulus 1,5 Jahre in Korinth blieb Und in dieser ganzen Zeit unterrichtete er die Menschen in der Botschaft Gottes. Was erfahren wir also über Paulus? Wir erfahren, dass seine Tätigkeit in Korinth von sehr großem Erfolg gekrönt ist. Durch seine Verkündigung kommen viele Korinther zum Glauben. Aber nicht nur das, das zahlenmäßige Wachstum der Gemeinde war auch außerordentlich groß, so wie Gott es in dieser Vision dem Paulus auch offenbart hatte. Und das führte dazu, dass Paulus seine Missionsreise unterbrach, um noch 1,5 Jahre bei den Korinthern zu bleiben und sie zu unterstützen. Ihr seht die enorme Bedeutung von Paulus für die Korinther. Die Gemeinde verdankt ihre Existenz dem Apostel und seiner erfolgreichen Verkündigung. Aber Paulus war nicht nur Gründer, er war auch in Korinth in der Anfangszeit der Orientierungspunkt. Er bot Orientierung für diese ganzen neu bekehrten Korinther, die er nun im Evangelium unterrichtete. Die Gemeinde in Korinth war auf Paulus angewiesen, sie war von ihm abhängig. Und es entstand in den 1,5 Jahren Gemeinschaft vor Ort eine enge Verbundenheit zwischen Paulus und den Korinthern. Paulus hatte also, wie unser Bibeltext auch sagt, Korinth gepflanzt. Jetzt kommen wir noch zu Apollos. Das ist vielleicht eine etwas unbekanntere Person im Vergleich zu Paulus. Wer war eigentlich dieser Mann? Was machte ihn so besonders, dass ein Teil der Korinther ihn sozusagen zum Leiter erkoren hat, sich als seine Anhänger zu verstehen gab? Und auch hier hilft uns die Apostelgeschichte im selben Kapitel 18 weiter. Und ich bitte euch einmal zu Vers 24 zu gehen. Ich lese uns ab Vers 24 und ihr achtet dann einfach darauf, was diesen Apollos so auszeichnet. Um diese Zeit kam ein Jude namens Apollos nach Ephesus. Er stammte aus Alexandria, war ein glänzender Redner und besaß eine umfassende Kenntnis der Heiligen Schrift. Darüber hinaus war er auch in der Lehre des Herrn unterwiesen worden. Überall sprach er mit glühender Begeisterung von Jesus und unterrichtete seine Zuhörer gewissenhaft und genau über das, was Jesus getan und gelehrt hatte. Jetzt überspringe ich einige Verse und lese weiter ab Ende von Vers 27. Apollos befindet sich jetzt in Acharia. So ab Vers 27, das Ende. Und tatsächlich erwies sich Apollos dort, also in Acharia, mit seiner besonderen Gabe als eine große Hilfe für die Gläubigen. Denn er führte öffentliche Diskussionen mit den Juden, in denen er ihre Einwände mit überzeugenden Argumenten widerlegte und anhand der Schrift nachwies, dass Jesus der Messias ist. Ich denke, ich muss jetzt nicht im Einzelnen wiederholen, was diesen Apollos so auszeichnet. Ich denke, ihr könnt euch sicher vorstellen, welches Ansehen und welche Popularität dieser Mann unter den Christen genossen hat. Und genau dieser Apollos, wenn wir dann Apostelgeschichte 19 weiterlesen, dieser Apollos, der kommt dann nach Korinth, um seine Arbeit dort fortzusetzen. Paulus hat die Gemeinde in Korinth gepflanzt, Apollos hat sie begossen. Als Leiter spielen beide eine wichtige Rolle in Korinth und sie haben für die Korinther eine enorme Bedeutung. Allerdings ist das Bild, das die Korinther von ihren Leitern haben, schief. Und Paulus kommt nun, um dieses schiefe Bild wieder zurückzurücken. Was ist also die Rolle, die tatsächliche Rolle von christlichen Leitern? Paulus hat den Korinthern einiges zu sagen und ich möchte von dem, was Paulus in den Versen 5 bis 9 unseres Predigttextes da sagt, einige Punkte herausstellen. Kommen wir also zu unserem Predigttext 1. Korinther 3 zurück. Und ich beziehe mich jetzt auf die Verse 5 bis 9. Wir steigen in unserem Predigttext bei Vers 5 ein. Und da sagt Paulus, Wer ist denn Apollos? Und wer ist Paulus? Diener sind wir, durch die ihr zum Glauben gekommen seid. Und jeder hat das getan, was der Herr ihm aufgetragen hat. Christliche Leiter sind Diener. Egal wie erfolgreich sie sind, wie viele Begabungen und Fähigkeiten sie mitbringen oder was auch immer sie vorzuweisen haben, christliche Leiter sind und bleiben Diener. Und zwar sind sie das auf zwei Weisen. Die erste Weise ist, dass christliche Leiter Diener Gottes sind. Paulus schreibt, und jeder hat das getan, was der Herr ihm aufgetragen hat. Paulus und Apollos haben von Gott Aufgaben bekommen. Ob jetzt weltweite Mission oder das Lehren in der Gemeinde, was sie tun nichts anderes, als eine Aufgabe zu erfüllen, die Gott für sie hat. Die zweite Weise ihrer Dienerschaft ist die, dass christliche Leiter Diener der Gemeinde sind. Paulus schreibt, Diener sind wir, durch die ihr zum Glauben gekommen seid. Christliche Leiterschaft ist Dienst am Menschen. Es geht darum, dass Menschen zum Glauben kommen, im Glauben wachsen und im Glauben bleiben. Das ist eigentlich der ganze Sinn von christlicher Leiterschaft in der Gemeinde. Das ist es also, was Paulus und Apollos als christliche Leiter auszeichnen und was die Korinther verstehen müssen. Sie sind Diener. Diener Gottes und Diener der Gemeinde. Doch die Korinther haben nicht nur ein falsches Verständnis von der Rolle christlicher Leiterschaft. Sie sehen bei diesem ganzen Thema auch das Wesentliche nicht. Damit die Korinther dieses Wesentliche erkennen können, benutzt Paulus dieses wunderbare Bild vom Ackerfeld, Vers 6. Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen. Gott aber hat das Wachstum geschenkt. Auf wen kommt es nun an? Doch nicht auf den, der pflanzt. Oder auf den, der begießt, sondern auf den, der das Wachstum schenkt, auf Gott. Hier haben wir das zentrale Problem der Korinther. Die Gemeinde in Korinth hat keinen Blick dafür, was Gott tut. Sie hat Gott wie aus den Augen verloren. Und so sehen die Korinther nicht die alles entscheidende Rolle, die Gott in der Gemeinde einnimmt. Gott allein ist für jegliches Wachstum verantwortlich. Christliche Leiter sind Diener Gottes und Diener der Gemeinde. Gott allein jedoch schenkt die Frucht ihres Dienstes. Gott allein. Und damit ist auch klar, christliche Leiter sind in ihrer Arbeit völlig vom Wirken Gottes abhängig. Und weil die Korinther Gottes souveränes Wirken in der Gemeinde nicht erkennen, dafür keinen Blick haben, rücken auf einmal Menschen in den Vordergrund. Menschen wie Apollos oder Paulus und ihre menschlichen Fähigkeiten werden auf einmal unglaublich wichtig. An ihrer Weisheit, ihrem Wissen, vielleicht ihrer Rhetorik, ihrer Argumentationskunst oder was auch immer, scheint alles zu hängen. Das ist es, worauf die Korinther schauen, was ihnen unglaublich wichtig ist. Aber diese Sicht ist falsch. Sie ist falsch. Aber um die Rolle von christlichen Leitern richtig zu verstehen, müssen die Korinther zuerst erkennen, was Gott tut. Welche Rolle Gott spielt. Gott allein ist es, der in seiner souveränen Gnade jegliches geistliches Wachstum schenkt. Christliche Leiter sind Diener Gottes und Diener der Gemeinde. Gott allein aber schenkt die Frucht ihres Dienstes. Wie passt nun beides zusammen? Auf diese Frage geht Paulus nun ein in den Versen 8 und 9. Er schreibt, und was ist mit dem, der pflanzt und mit dem, der begießt? Ihre Aufgaben, so unterschiedlich sie sind, dienen demselben Ziel. Und beide werden von Gott ihren Lohn bekommen. Den Lohn, der ihrem persönlichen Einsatz entspricht. Es ist also Gottes Werk, an dem wir miteinander arbeiten. Und ihr seid Gottes Ackerfeld. Ihr seid Gottes Bauwerk. Die Gemeinde ist Gottes Werk. Es ist sein Ackerfeld, sein Bauwerk. Jetzt kommt's. Aber Gott führt sein Werk nicht ohne seine Leute aus. Er hat Mitarbeiter, die für ihn arbeiten, ja, die für ihre Arbeit sogar entlohnt werden. Dennoch bleibt es allein Gottes Werk. Gott ist auch im Gemeindebau die Hauptperson. Und der Erfolg aller Aufbauarbeit hängt allein von ihm ab. Vielleicht, also so lässt sich das Verhältnis zwischen der Rolle Gottes und der Rolle christlicher Leiter vielleicht wie folgt beschreiben. Christliche Leiter sind Mitarbeiter Gottes am Werk Gottes. Oder anders gesagt, christliche Leiter arbeiten an dem Werk mit, das Gott vollbringt. Es ist und bleibt Gottes Werk, an dem Gott jedoch Menschen beteiligt. Und das hat Konsequenzen für die Korinther. Paulus spricht auch über das Verhältnis von christlichen Leitern untereinander, Apollos und Paulus. Er schreibt, ihre Aufgaben, Vers 8, ihre Aufgaben, also die von Apollos oder Paulus, so unterschiedlich sie sind, dienen demselben Ziel. Weil sie beide, Paulus oder Apollos, demselben Ziel dienen, folgt, dass sie auch miteinander arbeiten. Christliche Leiter sind daher immer Partner, kann auch sagen Teamplayer in der Mannschaft Gottes. Und darum verhalten sich die Korinther auch total verkehrt, wenn sie zu Anhängern von Apollos oder Paulus werden. Wenn sie sich mit bestimmten Leitern der Gemeinde dermaßen identifizieren, dass es zu Parteilichkeit, zu Rivalität und zu Streit kommt. Was bedeutet das alles für uns? Kommen wir zum Schluss. Was bedeutet das alles für uns? Ich denke, wir können einiges aus der Situation der Korinther damals für unsere heutige Zeit lernen. Das Verhalten der Korinther ist für uns wahrscheinlich immer noch befremdlich. Es erscheint auf jeden Fall sehr ungewöhnlich. Interessanterweise ist Paulus da ganz anderer Meinung. Paulus beschreibt das Verhalten der Korinther als Normalität. Schaut mal in Vers 1. In der Mitte von Vers 1. Da sagt er den Korinthern, ihr habt euch von den Vorstellungen und Wünschen eurer eigenen Natur bestimmen lassen. Mit anderen Worten, das Verhalten der Korinther ist ein Verhalten, das direkt aus der menschlichen Natur kommt. Und damit auch aus jedem von uns kommen kann. Wir haben eine menschliche Natur, nicht wahr? Damals wie heute. Und dann schaut man Vers 2, da sagt Paulus noch etwas. Vers 2 stellt er den Korinthern diese Frage, beweist ein solches Verhalten nicht vielmehr, dass ihr euch nach dem richtet, was unter den Menschen üblich ist? Die Korinther spiegeln in ihrem Verhalten genau das wider, was in der damaligen Gesellschaft unter den Menschen gang und gäbe war. Die Korinther sind von ihrer Kultur, von ihrer Umgebung, von ihrer Umwelt geprägt. Sind wir das nicht heute auch? Wir leben in einer Kultur, in der Menschen als Stars gefeiert werden. Menschen führen um andere Menschen, die besondere Fähigkeiten oder Talente haben, ob im Sport, der Filmbranche, Musikbusiness, in den Wissenschaften, wo auch immer, ein Kult. Heute wie damals, die Zeiten haben sich da nicht geändert. Leider macht der Kult um Menschen auch vor einigen christlichen Gemeinden nicht Halt. Vor allem in den Vereinigten Staaten ist in den vergangenen Jahrzehnten ein Trend zu beobachten, der in den Worten ausgedrückt ist des Celebrity Pastors. Vielleicht habt ihr das schon mal gehört, der Celebrity Pastor. Pastoren, die große Bekanntheit erlangen, werden zu gefeierten Stars, um die sich dann so eine ganze Szene vielleicht herumbildet, die sich an dieser einen Person ganz besonders ausrichtet. Welche Dinge sind es, die uns an Menschen begeistern? Womit verdient ein christlicher Leiter unsere Anerkennung? Sind es seine rhetorischen Fähigkeiten? Einfach die Art, wie er Dinge sagt? Menschen, die gut reden können, halten wir oft automatisch für schlau und weise und nehmen das ab, was sie sagen. Oder ist es vielleicht sein Charisma, seine Ausstrahlung? Manche Menschen können eine Ausstrahlung haben, von denen wir wie magisch angezogen werden. Oder ist es vielleicht sein Status, den er unter den Menschen genießt und von dessen Glanz dann auch gerne etwas auf uns abfallen darf, wenn wir uns mit ihm identifizieren, ihn aufhalten. Oder ist es vielleicht sein Erfolg und den wir dann wie selbstverständlich mit ihm verbinden und auf ihn zurückführen. Und auch an diesem Erfolg wir natürlich gerne teilhaben wollen. Lass uns den Kult um Personen nicht befördern. Lass uns nicht einzelne Menschen derart in den Mittelpunkt stellen. Ja, die Gemeinde braucht fähige Leute. Ja, wir brauchen Vorbilder. Aber wir brauchen keine menschlichen Idole. Wir tun damit christlichen Leitern wie Tim Keller etwa oder anderen auch keinen Gefallen. Und Jesus wird dadurch sicher auch nicht geehrt. Lassen wir uns nicht von diesen Vorstellungen, die ich vorhin aufgezählt habe und die, glaube ich, ganz menschlich sind, lassen wir uns davon nicht bestimmen. Und richten wir uns auch nicht danach, was die Welt über Leiterschaft und über die Rolle von Leitern denkt und sagt. Schauen wir darauf, was Gott uns in seinem Wort über christliche Leiterschaft zu sagen hat und versuchen wir uns danach zu verhalten. Wir brauchen diese wahre geistliche Sicht, weil uns die Welt oft etwas anderes sagt. Und nicht nur die Welt, sondern weil wir auch selbst oft anders denken und uns Dinge einreden, die aber einfach nicht stimmen, die der wahren geistlichen Sicht entgegenstehen. Und damit komme ich noch zu einem zweiten Punkt des Schlusses, der etwas länger ausfällt. Nicht nur, was können wir von der Situation der Korinther für heute lernen, was können wir auch vom Bild des Ackerfeldes für unsere Gemeinde lernen. Ich denke, wir können lernen, zum einen, was wir als Gemeinde, als normale Mitglieder oder normale Zuhörer, normale Gemeindebesucher von christlichen Leitern erwarten können. Nämlich, dass sie das tun, was Gott ihnen aufgetragen hat. Pflanzen und begießen. Bist du in Leiterposition? Sei dir darüber im Klaren. Wo nicht gepflanzt und begossen wird, kann nichts wachsen. Was das im Einzelnen heißt, kann wie im Fall von Paulus und Apollos Unterschiedliches bedeuten. Es gibt verschiedene Aufgaben. Aber entscheidend ist, dass das Ackerfeld bestellt wird, dass die Saat ausgestreut wird. Das ist die Aufgabe von christlichen Leitern. Das können wir von ihnen erwarten. Noch wichtiger ist aber, was wir von Gott erwarten sollen. wir mögen über dieses Verhalten der Korinther schmunzeln. Paulus bezeichnet sie auch selbst als unmündige Kinder, Vers 2. Jahre bevor Paulus den Korintherbrief schrieb, war er 1,5 Jahre bei den Korinthern geblieben. Und er hatte sie damals über die Grundlagen des Glaubens unterrichtet. Und er schreibt über die damalige Zeit, Vers 1, da schreibt er, also das bezieht sich auf damals, allerdings konnte ich mit euch, liebe Geschwister, nicht wie mit geistig reifen Menschen reden. Stellt euch vor, der Apostel kommt zu Besuch. Paulus kommt zu uns in die Gemeinde. Was würde er unter uns vorfinden? Wie würde er mit uns reden? Wir mögen uns nicht so verhalten wie die Korinther mit ihrer Parteilichkeit und ihrem Streit. Aber sind wir wirklich die geistlich reifen Menschen, die diese Lektion verstanden haben, die Paulus den Korinthern in unserem Predigttext hier erteilt? Sind wir die geistlich reife Gemeinde, die das Bild vom Ackerfeld in unserem Gemeindeleben auch verinnerlicht hat? Die Gemeinde ist Gottes Ackerfeld. Leiter sind wichtig, aber Leiter werden kommen und wieder gehen. Aber die Gemeinde bleibt das Ackerfeld Gottes. Martin oder Klaus oder wer auch immer bleiben einige Jahre oder Jahrzehnte und dann werden sie gehen. Und dann kommen neue Leiter, die wieder für eine Zeit bleiben und dann wieder gehen. Aber entscheidend ist doch, dass Gott bei seiner Gemeinde bleibt. Bis zum Ende dieser Welt und darüber hinaus. Und dass er seiner Gemeinde verheißen hat, sie zu segnen. Gott wird niemals aufhören. Er wird niemals damit aufhören, dass sein Ackerfeld auch wächst und dass die Ernte eingefahren wird. Erwarten wir also von Gott, dass er sein Werk vollbringt? Oder erwarten wir das in erster Linie von christlichen Leitern und Verantwortungsträgern? Schauen wir auf die Gemeinde als das Werk Gottes oder als das Ergebnis der Arbeit von mehr oder weniger fähigen Menschen? Lasst uns gemeinsam beten und lasst uns darum beten, dass wir darauf sehen, was Gott tut und darauf vertrauen. Und lasst uns Gott auch darum bitten, dass er durch unsere Leiter in unserer Gemeinde dann auch das Wachstum schenkt. Herr Vater im Himmel, ich danke dir, dass wir als Gemeinde dein Ackerfeld sind. Vater, wir danken dir auch für die Leiter, die wir in unserer Gemeinde haben. Und wir bitten darum, dass du ihnen die Kraft gibst und sie dazu befähigst, dass sie ihre Aufgaben, die du ihnen gegeben hast, das Pflanzen und das Begießen, wahrnehmen können. Aber Vater, wir bitten auch, dass du uns dabei hilfst, dass wir darauf vertrauen, dass du es bist, der den Erfolg schenkt, dass du es bist, der für das Wachstum sorgt, dass es nicht die christlichen Leiter sind, sondern du dafür sorgst und dass wir darauf vertrauen und dass wir das auch von dir erwarten und dich darum bitten, dass du das tun mögest. In Jesu Namen. Amen.